Frischluftkultur. Der Lufttechnik-Podcast.
Hallo Stefan.
Hallo Stefan.
Wir sind jetzt, glaube ich, schon beim vierten Teil unserer kleinen Miniserie.
Richtig.
Zu den Prozessluftanforderungen in der Batteriezellfertigung.
Das sind wir. Und wir haben uns über saubere Luft unterhalten, wir haben uns über trockene Luft unterhalten. Ich glaube, da waren noch ein paar Fragen offen bei der trockenen Luft, ne?
Ja, wir wollten uns darüber unterhalten, wie können wir Luft entfeuchten? Wie schaffen wir das, ganz, ganz wenig Luftfeuchtigkeit in der Luft zu behalten? Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, denn welche Anforderungen braucht denn die Batteriezellfertigung? Beziehungsweise wie gering darf die Luftfeuchte sein? Das ist ja sicherlich erstmal der entscheidende Punkt.
Ist ja immer gut, so einen Podcast gleich mal mit ganz trockenen Zahlen anzufangen, um die Hörer auch zu binden.
Trockene Zahlen für trockene Luft.
Ja. Um eine Batteriezelle nach dem heutigen Stand der Technik, das was heute so verbaut wird, zuverlässig bauen zu können, brauche ich einen Taupunkt, den Begriff haben wir schon mal erklärt, von minus 40 Grad. Und in anderen Parametern heißt das, da sind so 170 Milligramm Wasser pro Kubikmeter Luft.
Das ist nicht besonders viel.
Ja, der fünfte bis zehnte Teil eines Gramms. Und wenn ich auf die nächste Fertigungstechnologie gehe, wo ich einen Taupunkt von minus 60 vermutlich brauchen werde, sind es schon nur noch 13 Milligramm pro Kubikmeter Luft.
Das muss erstmal rausgebracht werden aus der Luft.
Genau. Etwa? Und jetzt die letzte trockene Zahl. Wenn wir unsere Luftentfeuchtungstechnik aufbauen und messen am Ausgang von so einem Luftentfeuchter, dann messen wir dort nur noch 1 Milligramm Wasser pro Kubikmeter Luft. Das ist schon wirklich sehr, sehr wenig. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie man sowas schafft oder aufbaut. Kennst du diese Kekspackungen, in denen immer so ein kleines Päckchen mit drin ist, wo meist draufsteht, bitte nicht essen?
Silikagel, na klar. Das kennt ihr. Auch in Schuhen ist das drin, wenn man sich Schuhe kauft zum Beispiel. Oder Elektronik, überall sind diese kleinen Päckchen drin.
Manchmal möchte man es auch im Lebenszyklus der Schuhe nochmal reintun, das stimmt.
Ja.
Elektronik, ja, da kommt das her. Ne? Wenn ich eine Leiterplatte nicht trocken lagere, dann würde die nicht lange funktionieren, weil sie korrodiert.
Richtig.
Und dieses Silikagel haben wir in großen Rädern verbaut. Die können 1 Meter Durchmesser haben, manchmal größer, häufig auch kleiner. Und da sind richtige Packungen von Silikagel drin, richtig viel, kiloweise dieses Silikagel. Und so ein Silikagel, das kann man sich vorstellen wie so einen Irrgarten für so ein Wassermolekül. Da sind viele kleine Kanäle, aus denen das Wassermolekül nie wieder herausfindet. Man nennt das auch eine fraktale Oberfläche.
Mhm.
Und so ein Wassermolekül ist so ungefähr 3 bis 4 Angströme groß. Ein Angström ist eine Einheit, die kennen nicht viele, die verwenden die Chemiker gerne. Das ist der zehnte Teil von einem Nanometer. Wir sind heute wirklich auf der sehr, sehr kleinen Skala unterwegs.
Wahnsinn.
Mich fasziniert immer, dass man dem einen Namen geben kann. Also ich kann der Größe eines Moleküls einen Namen geben. 3 bis 4 Angström fühle ich mich plötzlich zu Hause, obwohl es natürlich unglaublich klein ist. Man kann das nicht sehen. Und diese Silikagele sind so designt, dass diese Kanäle in dem Irrgarten 4 Angström breit sind. Also okay. Das Wasser passt genau rein. Vieles andere passt nicht rein. Das würde einfach durchgehen. Und das wollen wir ja eigentlich auch. Wir wollen das Wasser drin fangen, aber eben nichts anderes. Und dann habe ich das Wasser da drin gefangen in meinem Silikagel, bei der Kekspackung zum Beispiel. Das ist ja irgendwann voll. Die Kekse werden leider irgendwann ja doch lappig, oder?
Ja.
Kommt das bei dir vor?
Ich esse nicht so viele Kekse daher.
Ah ja, bei mir kommt es nie vor, weil ich zu viele Kekse esse.
Okay.
Und jetzt möchte ich das Wasser eigentlich wieder raushaben aus dem Silikagel, denn ich will mein Rad ja wiederverwenden.
Eben.
Deswegen blase ich meine Prozessluft in die eine Richtung durch, die wird entfeuchtet. Und im Gegenstrom durch ein kleines Segment von dem Rad, das ich dafür permanent drehen muss, damit das funktioniert, blase ich sehr heiße Luft durch, 100 Grad, 150 Grad. Und diese heiße Luft bläst dieses gefangene Wasser wieder raus aus den Gängen, befreit das aus dem Irrgarten des Silikagels, diesen Wasserdampf wieder. Und dadurch schaffe ich es permanent, kontinuierlich immer die gleiche Luftqualität auch zur Verfügung stellen zu können. Eben bis auf 1 Milligramm pro Kubikmeter hinunter.
Das ist echt bemerkenswert. Und das schafft man eigentlich auch nur mit Adsorption, richtig? Es gibt ja verschiedene Trocknerarten, Kondensationstrockner, Drucklufttrockner. Aber man erreicht diese niedrigen Taupunkttemperaturen an sich nur mit Sorption, nicht wahr?
Ja, nur mit dieser Technik. Das hat nichts mit dem zu tun, was man im Haushaltsbedarf kennt, mit dem Trockner für die Handtücher oder für den feuchten Keller, genau. Und dafür muss man eben auch ein bisschen vorsichtiger damit umgehen. Wir hatten das in einem der letzten Podcasts mal kurz angerissen. Ich muss eben aufpassen, was für Gase ich auf so einen Sorptionsrad loslasse.
Ja.
Die Gase, die ungefähr die gleiche Größenordnung haben wie so ein Wassermolekül, die können natürlich trotzdem in die Gänge rein. Mhm. Die werden aber bei 100 Grad nicht zwingend wieder rausgetrieben. Das heißt, die bleiben drin und besetzen die Gänge. Und das Wasser kommt nie wieder rein. Und ja, so ein Sorptionsrad verliert dann seine Fähigkeit zu entfeuchten. Normalerweise hält so ein Sorptionsrad ewig, Jahrzehnte. Aber wenn ich nur einmal mit einem falschen Mittel gearbeitet habe, zum Beispiel einem Putzmittel, einem Reinigungsmittel oder auf eine andere Art und Weise da Moleküle dieser Größenordnung reingekommen sind, ist es für immer zerstört.
Das bedeutet letztendlich, diese Gase müssen weg. Die dürfen das gar nicht an das Silikagel ran. Ja. Also es reden wir hier von Kombinationstechnologien, Lufttrocknung, Luftfiltration, um im Endeffekt auch zu gewährleisten, dass das Rad eben seinen Dienst tut über einen gewissen Zeitraum.
Das stimmt. In dem Fall schütze ich das Rad, indem ich davor nochmal filtriere. Wir haben über Partikelfiltration gesprochen. Das darf natürlich nicht verstauben, so ein Rad.
Ja.
Und wir hatten auch schon mal einen Podcast über Aktivkohlen, die ja auch sehr, sehr gut sind im Herausfiltern von Gasen. Die muss ich manchmal auch davor setzen, vor so einem Sorptionsrad.
Also eine sehr komplexe Angelegenheit in der Entfeuchtungs- und Filtrationstechnik.
Genau. Eine bessere Pointe hatten wir, glaube ich, für den Podcast nicht. Es ist einfach kompliziert, wenn man solche Prozesse laufen lassen möchte. Und es gehört mit zu einem der kompliziertesten Fertigungsprozesse, die es heutzutage gibt.
Mhm.
Obwohl es sich nachher so einfach anfühlt, wenn man in so einem Auto mit Elektrobatterie sitzt und es einfach losschnurrt. Wir sind damit ans Ende unserer kleinen Miniserie zu den Prozesslufttechniken in der Batteriezellfertigung gekommen.
Ja, also zumindest was die Prozessluft betrifft, haben wir eigentlich alle Parameter beleuchtet.
Wir fragen uns sonst immer am Ende, was uns am meisten verblüfft hat. Was war es für dich bei diesen ganzen Prozessen und Technologien?
In erster Linie die Komplexität. Also eine sehr, sehr anspruchsvolle Angelegenheit letztendlich für jeden Anbieter in dem Bereich.
Das ist es für mich auch. Und was mich tatsächlich am meisten verblüfft hat, ist, dass wenn ich so ein System geschickt entwerfe, ich so viel Energie sparen kann und nur noch mit einem Viertel der Energiekosten so eine Fabrik betreiben kann. Für mich ein großer Ansporn, dass wir das auch mal schaffen, diese Energie auch in der Realität einzusparen und günstigere Batterien zu haben.
Das wäre in vielen Belangen sehr, sehr vorteilhaft.
Dann bis zum nächsten Mal.
Alles klar. Bis dahin. Tschüss.